Bevor wir anfangen, möchte ich noch mal fragen, wir planen ja an Heiligabend auch einen Gottesdienst hier zu machen. Einige haben sich schon angekündigt, dass sie kommen wollen, das Ehepaar Becker mit der ganzen Familie. Und ich wollte mal fragen, wer kommt denn von euch noch? Hände hoch! Also wir machen den Gottesdienst auf jeden Fall, auch wenn wir nur eine kleine Schar sein werden. Viele werden bei ihren Verwandten sein oder sie werden ihre Verwandten erwarten. Aber jeder, der kommt, darf auch gerne seine Familie mitbringen. 16 Uhr. Das wird dann auch nicht so lange sein, sodass man dann auch wieder nach Hause kommt oder zu seinen Verwandten, wenn sie denn nicht mitwollen. Jesus, wir danken dir jetzt für die Zeit, die wir haben dürfen unter deinem Wort. Und dein Wort soll uns Licht und Wahrheit sein. Und darum öffne du jetzt unsere Ohren, öffne unsere Herzen, dass wir hören und verstehen, was du uns zu sagen hast. Danke, dass wir das dein Wort haben dürfen und dass du es durch deinen Heiligen Geist uns auch aufschließt und in unsere Herzen legst, damit wir unser Leben daraufhin ausrichten können. Wir preisen dich jetzt und geben dir alle Ehre. Amen. Das Thema ist, glaube ich, schon klar geworden heute Morgen. Im Lobpreis sehr eindeutig, auch in der Einleitung wieder sehr eindeutig. Wir freuen uns alle auf Weihnachten. Adventszeit, Jesus kommt. Jesus ist in diese Welt gekommen. Toll. Der Gänsebraten rückt näher. Aber Jesus ist nicht nur in diese Welt gekommen, sondern er kommt auch wieder. Es geht darum, heute Morgen, dass Jesus wiederkommt und um die Frage, ob wir die Zeichen der Zeit noch erkennen, dass wir wissen, in welcher Zeit wir heute leben und was uns Gottes Wort darüber zu sagen hat. Ich möchte euch am Anfang nochmal zeigen, was die Welt aus unserem Advent gemacht hat. Ich habe eine kleine PowerPoint mitgebracht, sie ist ohne Ton. Ich zeige euch einfach nur ein paar Bilder, damit ihr mal seht, was die Welt heute so unter Advent versteht. Also das sieht ja alles sehr lustig aus, aber es ist tatsächlich zum Heulen. Es ist wirklich zum Heulen, die Welt weiß nichts mehr. Sie wird ja auch nicht mehr unterrichtet. Früher, als wir in die Schule gingen, hatten wir Religionsunterricht. Heute beschäftigt man sich mit der dritten Welt und mit anderen Dingen und immer weniger leider mit dem Evangelium. Sicherlich nicht in allen Schulen, aber in vielen Schulen. Die Frage ist, sind wir uns eigentlich bewusst als lebendige Christen? Sind wir uns wirklich bewusst, in welcher Zeit wir leben und was passiert? Und sind wir wirklich noch in der Erwartung, dass Jesus wiederkommt? Wir lesen dazu aus Matthäus 24 die Verse 1 bis 14. Die sind da auf dem USB-Stick. Na, ich fange schon mal an. Matthäus 24, 1 bis 14. Und da heißt es, und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Nur so langsam. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen in meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber noch ist nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Aber alles das ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit Überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Und dann noch aus Lukas 21, die Verse 25 bis 28. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Stern. Und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das gehört sicherlich mit zu den heftigsten Texten, die wir in der Bibel finden können. Eigentlich haben jetzt die Adventskalender ihre Zeit. Eigentlich sollen wir jetzt also brav davon reden, wie es ist, wenn die Kirche vieler wieder ein nächstes Türchen öffnen wird oder die Kinder wieder ein nächstes Türchen öffnen dürfen und wie das gewesen ist, als wir es selbst einst an jedem Morgen im Advent getan haben. Vielleicht machen es einige heute noch. Ich weiß auch, dass mancher Erwachsener einen Adventskalender liebt. Eigentlich müssen wir von dieser freudigen Spannung reden, die über dem Advent liegt und die durch die Adventsbräuche einerseits aufgebaut, andererseits ins zuträgliche Maß abgemildert wird. Denn die Kerzen am Kranz, die Türchen am Kalender und das Tannengrün um uns her halten uns noch ein bisschen hin, bis alle Kerzen brennen und die Weihnachtstür aufgeht und der Weihnachtsbaum prangt. Aber sie geben uns davon auch schon ein bisschen zu kosten in der Adventszeit. Eigentlich müsste dies von doppelt erfreulicher Bewegung die Rede sein, die eine doppelte Einladung ist. Zuerst, dass man in Gedanken schon vorauseilen darf zum Weihnachtsfest und zugleich, dass man doch auch dem Warten und Verweilen und Auskosten der Vorweihnachtszeit etwas abgewinnt. Aber nun ist heute der zweite Advent und der fällt ein wenig aus dem Rahmen. Der schaut nicht hinunter zu den lieben kleinen Weihnachtsdingen, zu Krippe und Stall und Wickelkind und den schmückenden Beigaben. Der denkt nicht an die Ankunft des göttlichen Kindes in Bethlehem. Er erhebt vielmehr seinen Blick, seht auf. Die Anrede heißt an diesem Tag nicht Kind, sondern Herr. Und das Thema heißt nicht Ankunft, sondern Wiederkunft. Vor die Wiederkunft Christi hat die christliche Sitte auch keinen roten Teppich von schönen Gebräuchen bereitet, wie vor die Ankunft Christi zu der Zeit des Kaisers Augustus. Und statt eines freundlichen, hinführenden Adventkalenders finden wir heute etwas vor, was uns zwar ebenfalls einen Kalender, was man ebenfalls einen Kalender nennen könnte. Statt eines hinführenden hat es aber eher einen zurückschreckenden Charakter. Ich meine die Antwort auf die an Christus gerichtete dreifache Frage, sage uns, wann wird das geschehen, dass nämlich der Tempel zerbricht, und was wird das Zeichen sein für das Kommen und für das Ende der Welt? Diese Antwort erstreckt beim Hinsehen den Anschein, es handle sich auch dabei um eine Art Kalender oder Zeitplan aufs Ende hin. Tatsächlich sind die beiden aber sehr verschieden. Unser vertrauter Adventskalender und jener jetzt vermeintliche Endzeitkalender. Der erste legt uns jeden Tag ein Stückchen Weihnachten auf den Weg, der andere aber nennt Schrecknisse, von denen die Welt zu Weihnachten und das ganze Jahr über ja zu allen Zeiten erfüllt ist. Verlockung und Verbreitung, Verleitung, Krieg und Kriegsgerücht, Völkerhass und Hungersnot, Erdbeben und andere Naturkatastrophen, Christenverfolgung von außen und Uneinigkeit von innen, Verführung von außen und Unterkühlung des Klimas im Inneren. Das ist unsere heutige Situation. Und dem müssen wir uns stellen. Am zweiten Advent wird in den Kirchen erfahrungsgemäß über die Wiederkunft Jesu geredet. Der erste Kalender versieht die Zeit vor Weihnachten mit einer freundlichen Spur, der die Kleinen und die Großen folgen, bis sie schließlich hinfinden zum Stall von Bethlehem. Der andere Kalender lässt durch eine Reihe von Gucklöchern hinausblicken auf eine Welt voller Bedrohung, und die Menschen gehen von Angst erfüllt durch die Zeit und wie durch eine dunkle Röhre. Wenn der eine Kalender genügt, der soll sich daran erfreuen. Welche Freude aber bleibt für die, die nach dem anderen Kalender leben? Welche Freude bleibt für die, die den Zustand unserer Welt bedrohlich finden? Die Zeichen der Zeit, die auf die baldige Wiederkunft des Herrn verweisen, sind so überreichlich vorhanden und offensichtlich, dass ich nicht weiß, wie jemand mit einem gewissen geistlichen Urteilsvermögen dafür blind sein könnte. Und doch erleben wir heute, dass viele Christen das überhaupt nicht im Blick haben. Man kann nicht so leicht hinwegsehen über das, was schon ein einzelnes Jahr an Katastrophen enthüllt. Von Haiti oder Bangladesch können wir sprechen, oder die Vulkanausbrüche, die das ostafrikanische Land Kenia mit seiner anhaltenden Dürre ebenso wenig aus dem Kopf kriegen, wie das Land Afghanistan, die besorgt an Israel denken müssen und an seine palästinensischen Nachbarn. Ja, das ist gut. Die erschrocken sind darüber, wie schwer schon in den christlichen Kirchen ein verständnisvolles Miteinander gelingt und wie viel weniger noch ein Brückenschlag etwa zwischen Christen und Moslems glücken will. Wir hören ja viel darüber, gerade in der heutigen Zeit über den Islam. Welche Freude gibt es schließlich für alle, die mitten in der Erwärmung des Klimas ein Nachlassen menschlicher Wärme beobachten oder womöglich selbst zum Opfer eines solchen Kältestroms geworden sind? Da zeigt sich auf einmal nun doch eine Ähnlichkeit zwischen dem freundlichen Adventskalender und jener Aufzählung bedrohlicher Zeichen. Sehen wir eigentlich, was heute geschieht? Und finden wir es in der Bibel wieder, was heute geschieht? Ich will euch mal auf einige Dinge aufmerksam machen. Wir erleben eine zunehmende Instabilität der Natur. Und wir finden das in Matthäus 24, Vers 7. Wir erleben eine zunehmende Gesetzlosigkeit und Gewalt. Wir finden es in Matthäus 24, Vers 12. Wir erleben eine sehr starke zunehmende Immoralität. Denken wir an Gender Mainstream. Denken wir daran, was im Moment gerade wieder beschlossen worden ist von den sogenannten Jusos. Gestern vor einer Woche hat man mit Mehrheit beschlossen, den Paragraph 218 und 219 komplett zu streichen und in Zukunft auch zu streichen, die Beratungspflicht, dafür aber zu genehmigen, dass man Kinder bis zu einem Alter von 9 Monaten abtreiben darf. Das ist keine Theorie. Ich habe den Film darüber gesehen und habe ihn mir aufs Internet runtergeladen. Es waren lauter junge Frauen, die dafür plädiert haben, und sie haben es am Ende mit Mehrheit beschlossen. Wo finden wir das? In 2. Timotheus 3, Vers 2. Wir erleben einen zunehmenden Einfluss des Humanismus. Das Evangelium wird immer weiter zurückgedrängt. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Er steht in 2. Timotheus 3, Vers 2. Wir erleben eine zunehmende Gotteslästerung. Auch das finden wir im 2. Timotheus 3, Vers 2. Wir erleben eine Zunahme des Heidentums, der Völkerunterwanderung durch fremde Religionen. Wir erleben es in 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 4. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unterhaltsam, zuchtlos, dem guten Feind, treulos, leichtsinnig, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Das ist unsere Zeit, in der wir leben. Und wir erleben in der Welt eine enorme Zunahme von Verzweiflung. Ich frage mich jeden Tag, wie die Menschen ohne Jesus heute eigentlich in Frieden leben können. Aber wir haben ja dieses Trostpflaster von unserer Bundeskanzlerin: Wir leben im Land, in dem wir gut und gerne sind. Ja, wir erleben eine Explosion von Sekten und Kulturen. Und wir finden es in Matthäus 24, Vers 11. Wir erleben einen Wildwuchs von falschen Christussen. Steht in Matthäus 24, Vers 5. Und wenn ihr heute mal nach Bayern guckt, wir müssen nicht in Amerika oder Indien suchen nach einem falschen Gott. In Bayern läuft einer rum, der sagt: Ich bin der im Fleisch wiedergekommene Jesus. Und hatte ruckzuck mal 15.000 Anhänger, die tatsächlich alle aus christlichen Gemeinden kamen. Und er hat es so weit gebracht, dass er sich Plakate drucken lässt in DIN A1, die hängen sich die Leute zu Hause an die Wand und beten das Bild an. Falsche Christusse. In Bayern gibt es sogar zwei. Die machen sich gegenseitig Konkurrenz, wer nun der Richtige ist. Wir finden das in der Bibel und es passiert. Es passiert vor unseren Augen und die Christen kriegen es gar nicht mit oder sie sind gleichgültig. So nach dem Motto: Was geht es mich an? Wir erleben einen zunehmenden Glaubensabfall in den Kirchen, steht in 2. Timotheus 4, Vers 3 bis 5. Wir erleben zunehmende Angriffe auf Jesus Christus, steht in Römer 1, Vers 18 bis 19. Wir erleben auch zunehmende Angriffe auf die Bibel, Römer 1, Vers 18 bis 19. Wir haben jetzt gehört in einigen Bundesländern, dass wenn dann überhaupt noch ein Religionsunterricht stattfindet in den Schulen, dann darf aber die Kreuzesgeschichte dort nicht mehr unterrichtet werden, weil das ist jugendgefährdend. Das ist das, was heute passiert. Wir erleben zunehmende Angriffe auf die Bibel, das geht ja schon eine ganze Weile so mit der historisch-kritischen Theologie, aber wir erleben auch zunehmend neue Theologien, die auch in die Gemeinden eindringen. Auch hier in Lübeck können wir sie inzwischen feststellen. Jemand hat eine ganz neue Missionstheologie rausgebracht und hat gesagt, wir haben gar nicht die Aufgabe, den einzelnen Menschen in die Nachfolge Jesu zu rufen, sondern in der Bibel steht doch was von Nationen. Wir müssen ganze Nationen erreichen und das machen wir nicht mit dem Evangelium, das machen wir mit Sozialarbeit. Das gibt es tatsächlich in einer Gemeinde schon in Lübeck. Ich sage aber nicht wo, weil es nicht sehr erbaulich dahin zu gehen. Aber das steht in der Bibel, dass es kommen wird. Wir erleben eine Zunahme an Okkultismus. 1. Timotheus 4, Vers 1. Wir erleben Kriege über Kriege über Kriege. Wir wissen noch nicht, wo das mit der Ukraine hingehen wird als nächstes. Wir wissen nicht, wo das mit dem Iran als nächstes hingeht, mit Amerika. Wir haben Kriege über Jahre, über Jahrzehnte. Unser Land Deutschland hat sich 13 Jahre lang in Afghanistan bemüht, um Frieden, ohne einen wirklich richtigen Erfolg zu haben. Es steht in der Bibel, Matthäus 24, Vers 6. Kriege, Gerüchte von Kriegen. Es wird wieder vermehrt Massenvernichtungswaffen geben. Lukas 21, Vers 26. Was machen die Russen? Sie bauen atomare Mittelstreckenraketen, obwohl sie einen Vertrag geschlossen haben, dass sie das nicht mehr machen wollen. Was sagt die USA? Wir setzen euch ein Ultimatum und wenn ihr sie bis dahin nicht vernichtet habt, dann bauen wir auch welche. Gottes Wort vor unseren Augen. Zunehmende Hungersnöte. Guckt euch die Flüchtlingslager an, wohin die Leute geflüchtet sind. Wie sie hungern. Lukas 21, Vers 11. Zunehmende Epidemien. Lukas 21, Vers 11. Und auch die Vereinigung Europas, die ja letztlich da enden soll, dass es eine Vereinigung mit der ganzen Welt gibt, eine Welteinheitsregierung, die sogenannte Neue Welt. Daniel 2, Vers 7. Andererseits sehen wir die Wiederherstellung von Israel in Jesaja 66, Vers 7 und 8. Wir sehen die Wiederbeanspruchung des Landes Israel seit 1948 in Hesekiel 36, Vers 34 und 35. Wir erleben die Wiederbelebung des biblischen Hebräisch in Zephania 3, Vers 9. Wir erleben, dass Israel wieder im weltpolitischen Blickpunkt steht, in der UNO durchgehend ablehnend, in Sacharja 12, Vers 3. Wir erleben die arabische Drohung gegen Israel, uns vorhergesagt in Hesekiel 35, Vers 36. Wir erleben die Verleugnung der Wiederkunft Christi bis in unsere Kirchen, 2. Petrus 3, Vers 3 und 4. Wir erleben, dass geleugnet wird, dass Gott der Schöpfer ist, in Römer 1, Vers 18 bis 22. Wer die Zeitschrift Idea liest, konnte vor einiger Zeit lesen, dass der damalige EKD-Ratsvorsitzende Schneider dort ein Interview gegeben hat und gesagt hat, dass Gott die Welt in 7 Tagen geschaffen hat, darf in unsere evangelischen Gemeinden keinen Eingang mehr finden, denn das ist fundamentalistisch. Wird uns in der Bibel vorausgesagt, es kommt, es ist schon da. Verleugnung, dass Gott der Schöpfer ist. Römer 1, Vers 18 bis 22. Also man könnte hier noch eine Stunde so weiter fortsetzen. Da gibt es noch viel mehr in der Bibel. Aber die Frage ist noch, haben wir als lebendige Menschen, Christen begriffen, in welcher Zeit wir leben? Und wie stellen wir uns darauf ein? Jesus kommt wieder. Wir können gute Pläne machen. Wir können gute Gedanken haben. Die Frage heute Morgen ist die, Jesus kommt wieder, bist du bereit? Bist du bereit? Wo wird es heute noch verkündigt? Als ich zum Glauben kam vor 44 Jahren, da hat man uns das regelrecht eingebläut. Es gab kaum einen Gottesdienst, wo nicht darauf hingewiesen ist, macht euch bereit, der Bräutigam kommt. Was wir zurzeit auch erleben, ist die kommende Bargeldabschaffung und die Einführung des sogenannten RIF-Chip. Wer aufgepasst hat, im letzten Jahr wurde auf der CeBIT in Hannover auf der Computermesse in einer Woche mehr als 50.000 Leuten dieser Chip unter die Haut gepflanzt. Und in den Nachrichten im Heute-Journal konnte man erleben, dass Klaus Kleber, der Nachrichtensprecher, Werbung gemacht hat für diesen Chip. Und sie blendeten einen Film ein, wo sich Jugendliche dazu äußerten, die sagten, hoffentlich leuchten die, dann lassen wir uns mehrere einpflanzen. Ich habe mit Christen über diesen Chip gesprochen und habe sie auf die Offenbarung hingewiesen. Und sie haben mir gesagt, das hat doch mit der Offenbarung nichts zu tun. Natürlich wird es dahin kommen, wie es vorausgesagt worden ist, dass eine Zeit kommt, dass wir nicht mehr kaufen und verkaufen können, es sei denn, wir haben die Zahl. Wir werden diesen Chip an einen Scanner halten müssen. Und wenn kein Geld auf dem Konto ist, dann kommst du halt nicht mehr raus. Es ist im Gange. Es war vor der letzten Bundestagswahl die Rede davon, dass man nach Möglichkeit nach der Bundestagswahl alle neugeborenen Kinder gleich chippen sollte. Ich glaube, das ist bis jetzt nicht eingetreten, aber die Gedanken sind in der Welt. Also wo leben wir heute? Und was machen wir damit als lebendige Christen? In welcher Zeit leben wir denn? Für alle brennen die Kerzen, die für die einen wie für die anderen winkt. Da winkt ein grüner Zweig, dass sich ein Weg zur Weihnachtsfreude und zum Lob Gottes nicht nur dann findet, wenn man alles ausblendet, was es an bösen Vorzeichen gibt in unserer Zeit. Ich kann euch nicht sagen, wann Jesus wiederkommt. Wie sollte ich auch? Er selbst hat gesagt, er weiß es nicht. Aber wir sehen die Zeichen der Zeit, wie sich die Prophetien in Gottes Wort Stück für Stück in immer schnellerer Geschwindigkeit erfüllen. Und das ist doch ein Hinweis, dass die Wiederkunft Jesu näher gekommen ist. Und die Frage ist tatsächlich an uns, wie wollen wir damit umgehen? Wir können fromme Gemeinde spielen. Wir können unsere üblichen Liturgien, die wir uns seit Jahren angewöhnt haben, in der Gemeinde so weiterleben. Wir können aber auch uns darauf besinnen, dass es notwendig ist, etwas Neues, dass es etwas Neues kommt. Dass wir bereit sind. Dass wir in dieser Bereitschaft natürlich viel Freiheit haben, auch Dinge zu ändern in der Gemeinde, zu modernisieren. Keine Frage. Solange sie nicht Gottes Wort widersprechen, ist jede Freiheit möglich. Aber vergessen wir doch nicht, in welcher Zeit wir leben und worauf es wirklich ankommt. Und die Offenbarung sagt uns doch, das Ende wird gekrönt. Das Ende wird gekrönt. Vergessen wir nicht, in welcher Zeit wir leben und dass die Zeit der Gnade ein Ablaufdatum hat. Das ist zuerst für uns wichtig, aber dann ist es für die wichtig, die hier draußen sind und die von Gott und von Jesus nichts wissen und auch nicht mehr unterrichtet werden, die in ihren Kirchen keine Antwort auf ihre brennenden Fragen mehr kriegen. Wie wollen wir damit umgehen in unserem Stadtteil? Wollen wir uns weiter auf das Jesuskindlein freuen? Oder wollen wir uns aufmachen und den Menschen die Wahrheit sagen, worauf es ankommt? Alle diese Erscheinungen sind ja von Jesus und von den Aposteln deutlich vorausgesagt worden. Ihr Auftreten zeigt uns, dass Jesus die letzte Etappe der Welt bis zum jüngsten Tag genau vorausgesehen hat. Wer nicht seine Augen vor diesen Tatsachen verschließt, der muss zugeben, Jesus hat recht. Es passiert. Ich sage heute, Gottes Wort ist wesentlich aktueller als die Tageszeitung. Wir sind ganz genau unterrichtet. Aber wollen wir es wissen? Wollen wir es wissen? Wollen wir unser Leben überdenken aufgrund dessen, was Gottes Wort uns vorlegt? Ich gebe zu, es ist nicht sehr erfreulich heute Morgen. Aber ich habe diese Botschaft nicht geschrieben. Ich bin hier der Briefträger. Der Bote. Meine Aufgabe ist, das Wort Gottes euch vorzulegen und euch die Frage zu stellen, im Auftrag unseres Herrn, bist du bereit? Oder was muss geschehen? Wie muss ich mich verändern? Wie muss ich meine Glaubenshaltung möglicherweise ändern, um bereit zu sein dafür, dass in Gottes Wort geschrieben steht, Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ganz plötzlich und unerwartet. Wir sehen im Augenblick, dass sich einige biblische Prophetien noch nicht erfüllt haben. Das ist nicht unbedingt eine Beruhigungspille. Denn wenn wir auf die letzten Jahre zurückgucken, wenn ich mir die letzten 20 Jahre anschaue, was alles passiert ist, dann komme ich zu dem Ergebnis, es kann alles sehr schnell gehen. Jesus hatte recht. Aber nun hat Jesus all diesen negativen Voraussagen eine positive Voraussage gegenübergestellt. Ja, nun wird es endlich etwas freundlicher. Sie findet sich ganz am Ende dessen, was wir vorhin gelesen haben, aus dem Wort. Es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wer macht das denn? Wer predigt das? Wer trägt das zu den Menschen? Das kann ja nur jemand tun, der es selbst verinnerlicht hat. Aber es ist ein Teil unseres Auftrags als lebendige Christen, die Menschen zu warnen, sie aufmerksam zu machen, ihnen zu zeigen, was uns Gottes Wort sagt und was in dieser Welt los ist. Auch das hat sich ja seitdem erfüllt und erfüllt sich bis zum heutigen Tag. Die Bibel ist wenigstens teilweise in mehr als 2000 Sprachen übersetzt worden. Auf allen Kontinenten gibt es Millionen von Menschen, die wie wir bekennen, Jesus ist mein Herr. Überall gibt es Kirchengebäude und Versammlungsorte, wo verkündigt wird, dass alle, die an Jesus glauben, ewig leben werden. Das ist unsere Botschaft. Wir haben unterm Strich tatsächlich eine Botschaft der Freude. Eine Botschaft der glücklichen Zukunft. Seit 2000 Jahren bekennen Christen der verschiedensten Volksgruppen einmütig mit denselben Sätzen, dass Jesus gelitten hat, gekreuzigt wurde, auferstanden ist und am Ende wiederkommen wird. Der Heilige Geist beruft noch heute Menschen aller Rassen, dass sie Evangeliumsboten werden und Hirten von Christi Herde. Und ich sage es nochmal, wir haben auch Versammlung, um Freude zu haben, um Gottes Wort zu genießen, um miteinander gute Zeit zu verbringen. Aber wir haben auch einen Auftrag. Und wir dürfen nicht nur die eine Seite sehen. Es geht nicht nur darum, dass wir das Leben genießen. Es geht auch darum, dass Jesus uns fragt, ob wir im Zweifel bereit sind, um seines Namens willen zu leiden. Das ist schon mal eine ganz andere Frage. Aber sind wir bereit, es hinzunehmen Und die Zeit des Endes wird eine Zeit des Leidens sein. Darauf müssen wir gefasst sein. Wir erleben das ja jetzt schon. Wir haben noch nicht so viele Moslems in unserem Land, aber schon einige. Und die erzählen uns schon jetzt, was wir alles nicht mehr dürfen. Na? Am besten keine Kerzen anzünden. Am besten keine Weihnachtsbäume, Kreuze sowieso nicht. Das sind heute alles Dinge, mit denen wir die Gefühle einer anderen Religion, die nicht von Gott ist, verletzen. Machen wir das mit? Oder sind wir Bekenner, lebendige Bekenner dessen, was uns durch unseren Herrn und Heiland anvertraut ist? Liebe Geschwister, wir leben in der letzten Etappe der Weltgeschichte, ob wir es nun wahrhaben wollen oder nicht. Es ist die Zeit, die sich Endzeit nennt. Sie hat angefangen. Sie ist lange nicht auf ihrem Höhepunkt. Und ich hoffe, bevor sie zum Höhepunkt kommt, ist die Entrückung. Ich möchte nicht dabei sein. Aber wir erfahren, dass alles so kommt, wie es vorausgesagt ist. Sowohl das Negative wie auch das Positive. Und wir wissen dabei, dass die positive Sache schwerer wiegt als all das Negative zusammengenommen. Das Evangelium von Jesus bringt ewige Seligkeit. Die negativen Erscheinungen aber bringen nur zeitlich begrenzt Trübsal und Leid. Wer heute sagen kann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, der ist auf der sicheren Seite, egal was passiert. Und wir haben keinen Grund, auf die negativen Zeichen der Zeit letztendlich zu achten und uns darüber aufzuregen und zu ärgern. Denn das, was in Gottes Wort steht, passiert vor unseren Augen. Und wir haben es gehört am Schluss. Wenn dies alles geschieht, erhebet eure Häupter, freut euch, mein Kommen ist nahe. Und trotzdem, wenn wir in die Welt rausgucken, könnten wir weinen. Wir könnten weinen über die Menschen, die in der Verlorenheit leben und diese Verlorenheit immer weiter fortsetzen. Das Evangelium stellt uns Jesus als Herrn und Sieger über alles Böse vor Augen. Die Werke der Finsternis müssen endgültig vergehen, wenn die letzte Etappe der Weltgeschichte ihr Ende findet. Es ist so, wie der Apostel Paulus gesagt hat, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, in Römer 8, Vers 18. Darum brauchen uns die vielen negativen Zeichen der Endzeit nicht bange machen. Wir müssen keine Angst haben davor. Wir sind in der Hand unseres lebendigen und unseres liebenden Gottes. Jesus sagte, seht zu und erschreckt nicht. Erschrecken können wir ja nur, wenn wir nicht wissen, was kommt. Aber wenn wir Gottes Wort lesen, brauchen wir nicht erschrecken. Wir wissen, es muss so kommen. Und am Ende steht die ewige Herrlichkeit für die, die Jesus gefunden haben. Egal, was kommt. Es ist wichtig, dass wir uns nicht irre machen lassen, sondern geduldig und nahezu einfältig an Christus und seinem Evangelium festhalten. Er sagte, er rief uns zu, seht zu, dass euch niemand verführe. Also seht zu, dass ihr nicht irgendwelchen falschen Propheten auf den Leim geht, die die Worte der Bibel verdrehen oder in Frage stellen. Seht zu, dass ihr nicht mitgerissen werdet im Sog des Abfalls, der Sünde und der Lieblosigkeit, der auch innerhalb der christlichen Gemeinden zu spüren ist. Es kommt nicht nur darauf an, dass wir jetzt glauben, sondern es kommt vor allem darauf an, dass wir in diesem Glauben bleiben. Es kommt darauf an, dass wir nicht nur vom täglichen Brot leben, sondern auch vom Wort Gottes und vom Lebensbrot Jesus Christus. Der sagte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens sehen. Sehen wir dieses Licht? Das ist die Anfrage des zweiten Advent. Sehen wir dieses Licht im Dickicht, im Dunkel dieser Welt? Es kommt darauf an, dass wir Miteinander Christi Einladung auch zum Abendmahl nicht vergessen, wenn wir Abendmahl feiern, denn da hören wir ja jedes Mal, tut solches zu meinem Gedächtnis. Das Dranbleiben in dieser letzten und schweren Etappe lohnt sich, weil es eine große Verheißung hat. Jesus hat gesagt, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Möchtest du die ewige Herrlichkeit sehen? Jesus kommt wieder. Mach dich bereit. Amen.